Ich möchte ein paar Gedanken sagen, die für uns als Elia-Gemeinden wichtig sind. Gar nichts Neues, überhaupt nichts Neues. Aber es ist so ein Tag, wo wir zusammenkommen, um uns gemeinsam wieder zu besinnen. Miteinander nachzudenken, was ist das, worum es wirklich geht, von dieser oder jener Seite her betrachtet. Ich glaube, wir sind als Christen, die wir ein Verständnis für Israel haben, herausgefordert in unseren Tagen, uns zu dem Volk Israel und zu dem Land Israel zu stellen, wie nie zuvor in unserer eigenen Lebensgeschichte. Es gab Generationen vor uns, die noch mehr gefordert waren, aber ich rede jetzt von uns. Ich glaube, in unserer eigenen Lebensgeschichte kommen wir in eine Situation, wo wir so herausgefordert werden, uns zu Israel zu stellen, wie nie zuvor in unserem eigenen Leben. Wir kommen in eine Zeit hinein, wo es uns etwas kosten wird, uns zu Israel zu stellen, wie nie zuvor in unserem persönlichen Leben. Und das bedeutet, dass wir uns dessen bewusst werden müssen, warum sollen wir uns zu Israel stellen? Wenn wir darüber nicht wirklich in unserem Herzen zutiefst überzeugt sind, dass es wichtig ist, uns zu Israel zu stellen, werden wir es nicht tun. Werden wir umfallen? Werden wir nicht das Werkzeug in der Hand Gottes sein, wozu wir eigentlich von Gott berufen sind? Ihr Lieben, Israel ist mehr und mehr, wird mehr und mehr ein Ärgernis. Für die ganze Welt war es immer schon von Anfang an, aber wird mehr und mehr ein Ärgernis. Und es ist eine Bedrohung über diesem Volk, die enorm zunimmt. Wir müssen ja nur die Nachrichten hören und wir, Elia-Leute, wir haben ja ganz offene Ohren, wenn wir Nachrichten hören. Wir hören es ein bisschen anders, als die Welt es hört. Aber wir sehen natürlich diese unglaublichen Bedrohungen, die aus einer tiefen Blindheit von Seiten der umgebenden Völker oder des Westens und der ganzen Welt geschieht. Und darum ist es für diejenigen, die offene Augen haben, umso notwendig, dass wir unseren Platz einnehmen. Es geht darum, dass wir unseren Platz einnehmen, als auch als Elia-Gemeinden. Und dass wir uns ganz stark damit beschäftigen, als einzelne Gemeinden, als einzelne Personen, aber auch als ganzer Verband, was es heißen könnte in der Zukunft, uns zu Israel zu stellen. Ich meine, die vielfachen Bedrohungen, die vorhanden sind, muss ich jetzt nicht alle im Einzelnen aufzählen oder erklären, von der Frage nach der einseitigen Staatsgründung, die im September im Zusammenhang mit einem palästinensischen Staat sozusagen jetzt mehr und mehr aufkommt, die Zwang an Israel, dass man sich doch vielleicht zurückzieht zu den Grenzen von 1967, was Selbstmord wäre für Israel. Viele andere Dinge, die Öffnung des Gazastreifens nach Süden hin, nach Ägypten hin, die Hamas hat ihre Headquarter angefangen zu verlegen in den Sinai, von Damaskus in den Sinai. Das geschieht alles unter der Hand, man hört nicht viel davon. Die Protestmärsche an den Grenzen und was da alles vor sich geht, die Aufstände in den arabischen Nationen, so viel. Alles hat einen Zusammenhang damit, dass sozusagen sich die ganze Welt, nicht nur die umliegenden Staaten oder die Palästinenser im eigenen Staat, sondern die ganze Welt genau das tut, was in der Bibel vorhergesagt wird, dass sich alle gegen Israel wenden werden, gegen Jerusalem im Speziellen. Und ihr Lieben, es ist uns bekannt, trotzdem möchte ich darüber heute sprechen, weil es zu den fundamentalen Dingen gehört. Der große Konflikt, der da herrscht um Israel, ist kein politischer Konflikt in erster Linie, ist kein ethnischer Konflikt in erster Linie, ist kein logischer oder ökonomischer Konflikt. Es ist ein Konflikt um die Erwählung. Ihr Lieben, das wissen wir, aber lasst es uns noch einmal tiefer ins Herz dringen. Es geht um eine religiöse Frage. Es geht um eine geistliche Frage nach der Erwählung des Volkes Israel. Und ihr Lieben, das ist eine geistliche Frage, da braucht man geöffnete Augen. Wir können es unseren Staatsoberhäuptern nicht vorwerfen, dass sie blind sind, weil sie haben nicht die Erkenntnis. Das muss geistlich betrachtet werden. Wie sollten die Öffentlichkeit und die Machthaber dieser Welt wirklich sehen, worum es geht, wenn sie es nicht geistlich sehen? Sie müssen ja nach den irdischen, menschlichen, politischen Situationen umgehen. Wir werfen manchmal ihnen etwas vor, wo sie einfach blind sind. Sie können in einem gewissen Sinne gar nichts dafür. Sie sind da verblendet vom Satan. Es gibt nur wenige, denen die Augen geöffnet sind. Aber ihr Lieben, wenn ihnen nicht die Augen geöffnet werden von innen, dann werden sie auch nicht zu einer anderen Einstellung kommen. Und da liegt unsere Verantwortung. Wir haben geöffnete Augen. Und sind die Augen geöffnet worden. Und wir haben daher eine Stimme, eine prophetische Stimme, die wir wahrnehmen müssen. So klein wir auch sind. Wir sind zwar hier sehr viel, aber insgesamt sind wir klein im Zusammenhang mit unserem Land jetzt einmal gesehen. Aber das macht nichts. Gott arbeitet auch mit kleinen Zahlen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Wenn wir nur unsere Aufgabe wahrnehmen, im Zusammenhang mit der Erwählung Israels. Und wenn es um die Erwählung Israels geht, dann merken wir sofort, dass natürlich von verschiedenen Seiten diesem Volk die Erwählung abgesprochen wird. Und in diesem Zusammenhang ist ja der Kampf um die Erwählung. Nehmen wir einmal den Islam. Ihr Lieben, der Islam ist eine Religion, der die Erwählung Israels angreift. Die Erwählung Israels. Der Islam ist eine Religion, die von Anfang an, sich als die auserwählte Religionsgesellschaft, wenn man es einmal so sagen will, verstanden hat. Es ging um von Anfang an nicht nur um diese oder jene Lehre, sondern es ging von Anfang an darum, dass die Moslems sich verstehen als das auserwählte Volk, die auserwählte Gesellschaft, die im Gegensatz steht zu der Auserwählung Israels. Das ist ein Kampf. Darin liegt ein großes Gewicht im Zusammenhang. Nun, diese Auserwählung, die Moslems für sich in Anspruch nehmen, geht ja nicht nur zurück bis Mohammed. Ihr Lieben, Mohammed hat den gewagten Versuch unternommen, die gesamte Religionsgeschichte zurück zu islamisieren bis Adam. Ihr Lieben, das müssen wir betrachten. Er hat sozusagen Adam als den ersten Moslem genannt. Und das heißt, der natürliche Stand jedes Nachkommen von Adam ist Moslem. Eigentlich ist jeder Mensch im Grunde genommen von seinem natürlichen Stand her Moslem, nur sie wissen es nicht. Es ist manches verkehrt gelaufen auch im Zusammenhang mit dem, wie Mohammed es lehrt. Aber in diesem Zusammenhang ist natürlich nicht nur Adam ein Moslem, es ist Noah ein Moslem, es ist Abraham ein Moslem, es ist David ein Moslem, es ist Salomo ein Moslem, es ist Jesus ein Moslem. Ihr Lieben, in diesem Zusammenhang ist sozusagen hier deutlich, dass da etwas passiert, auch im Zusammenhang gegen das Volk Israel. Und nun lehrt der Islam im Zusammenhang mit dieser Erwählungsfrage, dass ja schon eigentlich Gott auch vorhatte, Israel zu erwählen. Nur Israel hat es nicht angenommen. Allah hat Mose, den islamischen Prophet Mose, zu dem Volke Israel geschickt. Es war eine Sendung Allahs mit Mose nach islamischer Lehre jetzt, ja, um dem Volke Israel mitzuteilen, dass sie erwählt sind. Sie sind erwählt in den Fußstapfen des Urvaters, des islamischen Urvaters Abraham, auch ein Moslem, zu wandeln. Und wenn sie die Gebote Gottes, Allahs, befolgen. Die Juden haben sie nicht befolgt. Sie haben die Propheten abgelehnt, sagen die Moslems. Sie haben sie zum Teil verfolgt, sie haben sie zum Teil getötet. Und die Folge davon war, dass nun Allah dieses ganze verurteilte, verdammte Volk Israel sozusagen enterbt hat. Es ist nicht das erwählte Volk, es hat seine Erwählung verspielt. Und Gott hat nun dieses Volk Israel der islamischen Gesellschaft übertragen, nämlich zum Gericht. Und anstelle des jüdischen Volkes, das von Gott eigentlich erwählt werden sollte, tritt nun die islamische Gesellschaft. Sie ist nun auch wieder anstelle. Das ist Ersatztheologie. Da klingelt etwas. Aber das ist dasselbe bei den Moslems. Versteht ihr? Für sie ist auch sozusagen, sie sind der Ersatz. Und weil Israel diese Erwählung nicht angenommen hat, deswegen haben sie auch, nach islamischem Verständnis, das Alte Testament und die Botschaft, die islamische Botschaft, pervertiert, verfälscht. Und ihr Lieben, das geht weiter mit Jesus. Jesus ist der zweitgrößte Prophet nach Mohammed. Und auch Jesus war nach dem Verständnis des Islam ein Moslem. Er hat eine reine islamische Lehre gebracht. Aber er hat sogar, heißt es, das Kommen des Mohammed angekündigt. Und es wird weiter eben gesagt, nun die Christen haben wiederum Jesus, also die Nachfolger Jesu, haben nun wiederum Jesus missverstanden und haben das pervertiert. Sie haben zum Beispiel gesagt, dass er der Sohn Gottes ist, aber Gott hat keinen Sohn, steht im Felsentum. Gott hat keinen Sohn. Das haben die Christen daraus gemacht. Jesus wurde nicht gekreuzigt nach islamischem Verständnis. Man hat dafür ihn ausgewechselt mit einem anderen. Man hat aber gesagt, dass Jesus gekreuzigt worden wäre. Und so ist eigentlich die Erwählung der islamischen Gesellschaft nach diesem Verständnis eine Erwählung, die den Juden und den Christen ihre Erwählung wegnimmt. Es ist eine geraubte Erwählung, versteht ihr? Das ist sehr wichtig, es ist geraubt, das ist die Sache des Feindes. Er raubt, er stiehlt. Er ist nicht original, der Feind, er raubt, er stiehlt etwas, was anderen gehört. Und das geht ja noch weiter, zu diesem islamischen Verständnis von Erwählung gehört ja auch noch ganz besonders die besondere Bedeutung des Landes, eines Territoriums und der Herrschaft Allahs über ein Territorium. Das ist entscheidend für das Verständnis des Islam, dass es darum geht, nicht nur, dass einzelne Menschen sich Allah zuwenden. Die Herzenseinstellung der Moslems zu Allah ist zwar wichtig, aber noch wichtiger ist, dass diese ganze Welt unter die Herrschaft Allahs kommt. Das heißt, dass die Territorien, Länder, Städte, Gebiete unter die Herrschaft dieses Allah kommen. Und deswegen geht es darum, um durch Eroberung auch diese ganze Welt unter die Herrschaft Allahs zu bekommen. Und nun, ihr Lieben, das Land Israel ist nach Verständnis der Moslems nicht das Land der Juden. Warum? Es ist ein Land, in dem die islamischen Propheten gewohnt haben. Abraham, David, Salomo, Jesus. Weil sie dort gewohnt haben und gewirkt haben, ist Israel ureigenstes muslimisches Gebiet. Versteht ihr? Nicht nur erst seit Mohammed oder seit der Eroberung, dann später des Heiligen Landes sozusagen durch die Moslems, sondern von Anfang an. Es gehört nicht, sie sind ja ein verworfenes Volk Israel. Es gehört von Anfang an der islamischen Gesellschaft. Nazareth ist eine islamische Ort. Warum? Weil Jesus, ein Prophet, ein islamischer Prophet, dort gelebt hat. Bethlehem ist ein muslimisches Dorf, weil Jesus dort geboren ist. Beersheba ist ein islamisches Gebiet. Abraham, Hebron, Jerusalem, alles. Das sind die Propheten, die muslimischen Propheten, die dort gewohnt haben. Das gehört den Moslems. Und nun, ihr Lieben, könnt ihr verstehen, 1948 war wie ein Dolchstoß in die muslimische Theologie, als die Juden jenes Land, sozusagen einen eigenen Staat errichtet haben, genau auf dem Land, das ureigenstes muslimisches Gebiet ist. Versteht ihr, der Kampf um Israel ist ja nicht nur, weil dort auch Araber gewohnt haben, die vertrieben worden sind und die wieder zurückkehren wollen und sagen, das war unser Land und so weiter in den letzten 100 oder 200 Jahren. Es geht viel tiefer zurück. Das ist ureigenstes muslimisches Gebiet. 1948 war nicht nur diese Nakba, dieser Tag der Katastrophe, weil sie ihr Land verloren haben, wo sie selber gewohnt haben, Häuser gehabt haben. Nein, weil muslimischer Boden ausgerechnet unter jüdische Herrschaft kam. Die britische Herrschaft ist nicht so schlimm, aber die jüdische Herrschaft, denn das ist ein Land, das den Moslems gehört. Dort sind die wichtigsten muslimischen Propheten der Vorzeit, haben dort gewohnt. Das ist sozusagen ihr ursprüngliches eigenes Land. Und darum, ihr Lieben, diese Erwählung, wir sind erwählt. Wir sind diejenigen, die von Gott, von Allah erwählt sind. Israel ist das Land, das uns gehört, das uns von Anfang an gehört hat als Moslems. Da seht ihr, wie sozusagen dieser Kampf um die Erwählung stattfindet. Aber man muss es aus diesem Blickwinkel sehen. Sonst werden wir nicht in die Tiefen dessen eindringen, worum es eigentlich geht. Und nun, ihr Lieben, um die Tragödie perfekt zu machen, sehen wir, dass auch die Christen genau in dasselbe Horn geblasen haben, zumindest große Teile der Christenheit. Da war nichts anderes, als dass auch Teile der Christenheit aus den Nationen, große Teile der Christenheit, auch Israel, es streitig gemacht haben, dass sie das erwählte Volk sind. Und die Christen waren sogar die Ersten, die waren noch vor den Moslems. Das heißt, sie waren das Vorbild für die Moslems. In der Frage nach der Enterbung Israels. Und ihr Lieben, das ist ganz wichtig, dass wir das auch sehen als etwas, was unsere Aufgabe ist, dass wir auch hineintragen in den Leib Christi, wo überall ist. Wir sind schuldig geworden, in erster Linie. Ich sage immer, das ist das Meisterstück des Satans gewesen. Dass er ausgerechnet die Christen, die eigentlich aufgepfropft sind auf den edlen Ölbaum Israels, dass er die Christen dazu bringen konnte, Israel von seiner Enterbung, von seinem Erbe wegzunehmen und Israel zu enterben. Ihr kennt diese Enterbungstheologie in wenigen Sätzen zusammengefasst. Israel hat seine Erwählung verloren, weil große Teile Israels Jesus als Sohn Gottes und Messias abgelehnt hat, ihn getötet hat. Deswegen hat Gott seinen Bund gebrochen mit Israel. Gebrochen mit Israel. Die Moslems behaupten nichts anderes wie diese Enterbungstheologie. Und an die Stelle dieses ehemals erwählten Volkes tritt nun die Kirche, tritt nun die Christenheit. Und sie sind nun diejenigen, die alles bekommen von Israel, was eigentlich Israel zugedacht war. Es bleibt nichts übrig für Israel, außer Fluch, Verdammnis, Gericht. Aber all die Verheißungen, all den Segen, all den Glaubensreichtum dieses Volkes ist auf die Kirche übergegangen. Und sie ist nun das erwählte Volk. Jetzt haben wir ein drittes erwähltes Volk. Da haben wir die Moslems, da haben wir die Christen, da haben wir die Juden. Ihr merkt, das sind Kämpfe, innere geistliche Kämpfe, die sind eigentlich das Um und Auf, um zu verstehen, worum es hier eigentlich geht. Und die Kirche hat natürlich nun alles getan, um die Juden so zu enterben, dass auch zum Beispiel, wenn ein Jude dann an Jesus gläubig geworden ist, dass er sogar sein Judentum verleugnen musste. Wenn er getauft wurde, dann musste er eine Formel verwenden, wo er seinem Judentum abschwört. Man will nicht, dass ein Jude jemals noch als Jude erkennbar ist, wenn er Christ geworden ist. Die einzige Möglichkeit ist, dass ein Jude gerettet wird, wenn er übertritt in das Christentum. Und ihr Lieben, das sind Dinge geschehen, die uns deutlich machen, hier geht es um den Kampf um die Erwählung. Und wir Christen haben da den schlimmsten Anteil. Ich sage es einmal so, weil wir sollten es besser wissen, weil wir ja auf dem Alten und Neuen Testament aufbauen und wir eigentlich aufgepfropft sein sollten auf diesen wunderbaren Ölbaum. Ihr Lieben, wir müssen vollkommen und zutiefst in unserem Herzen überzeugt sein, dass Israel nach wie vor von Anfang an bis zur Vollendung der Zeitalter das auserwählte Volk ist und bleibt. Wenn das nicht unserem Herzen drinnen steht, wir sind als Christen hineingenommen worden in diese Erwählung, selbstverständlich. Deswegen haben wir Ölbaumgemeinde, aber das ist heute nicht das Thema, das haben wir schon oft besprochen, was das heißt. Ich rede jetzt von Israel als ganzem Volk. Wir sind hineingenommen worden in diese Erwählung durch den neuen Bund, den Jesus mit Israel und den Nationen geschlossen hat. Lass mich zum Schluss ein paar Eckdaten sagen, die wir nie vergessen dürfen. Wenn uns jemand fragt, was heißt Erwählung Israels, dann müssen wir antworten. Ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen. Was sind die Eckdaten der Erwählung Israels? Die unverrückbar sind. Von der Bibel her klar. Erstens, ich sage es mit meinen Begriffen und Einteilungen. Erstens, die Erwählung Israels ging ausschließlich von dem Gott Israels aus. Das ist einmal das Wichtigste schon. Die Erwählung Israels ging allein von Gott aus, war eine Initiative Gottes, die zu einem Zeitpunkt erfolgte, wo es Israel noch gar nicht gab. Und deswegen hat Gott angefangen, aus einem einzigen Mann, aus einer einzigen Familie, aus einem einzigen Ehepaar ein Volk zu schaffen. Damit deutlich wird, dieses Volk, das hier entsteht, ist eine Schöpfung, die ich allein vornehme. Das heißt, Gott allein ist der Schöpfer dieses Volkes und Gott allein ist der Erhalter dieses Volkes. Und das macht die Erwählung Israels einmal grundsätzlich aus. Sie haben sich niemals selbst erwählt. Und wer die Geschichte Israels kennt, es gab viele Perioden bis in unsere Gegenwart hinein, wo Israel lieber nicht erwählt wäre. Ein Volk sein würde wie jedes andere, nur nicht erwählt. Ihr Lieben, das ist wichtig. Israel ist allein durch eine Initiative Gottes in das Dasein gekommen. Und bitte betrachte das auch aus diesem Blickwinkel. Gott hat dieses Faktum, das ich jetzt gesagt habe, unterstrichen. Dadurch, dass er dieses Volk in das Dasein gerufen hat durch Wunder. Das erste Wunder war Isaak, die Geburt Isaaks. Ihr Lieben, das wäre nicht entstanden, das Volk Israel, wenn der Isaak nicht geboren wäre. Aber die Sarah war unfruchtbar. Und, genau, uralt. Entschuldigung, das hast du jetzt gesagt, ja. Als Frau. Ja, natürlich, stimmt ja. Ihr Lieben, damit beginnt die Geschichte des Volkes mit einer unfruchtbaren Frau. Also damit überhaupt dieses Volk entstehen kann, musste Gott ein Wunder tun. Zweite Generation. Der Isaak, der geboren wurde, herdet eine Frau, die Rebekka, die ist unfruchtbar. Und wieder muss dasselbe Wunder geschehen, damit dieses Volk in seine Existenz kommt. Aus einer Familie ein Volk wird und so weiter, musste Gott wieder ein Wunder tun. Das war nicht zufällig. Gott hat nicht zufällig mit Wundern dieses Volk ins Leben gerufen, um deutlich zu machen, ich habe dieses Volk geschaffen. Und ihr Lieben, so ist es noch die ganze Geschichte hindurch sichtbar, dass nun überall man sieht, nur durch die Wunder Gottes ist dieses Volk gewachsen, hat es überlebt, ist es bis in unsere Gegenwart hineingekommen. Denkt an die Situation, wie es aus Ägypten herausgeführt wurde und bei dem Schilfmeer war, mit einem Augenblick hätte ganz Israel ausgelöscht werden können. Wieder ist durch ein Wunder dieses Volk gerettet worden. Gott hat Wunder und über Wunder in diesem Volk getan, um deutlich zu machen, ich habe dieses Volk geschaffen. Dieses Volk ist mein erwähltes Volk. Und mit diesem Volk, das ist das Zweite, er hat es also, es ist seine alleinige Initiative und damit garantiert er auch etwas. Versteht ihr? Wenn er sagt, ich habe es gemacht. Daran hängt es an ihm, dass das funktioniert, diese Erwählung. Und mit diesem Volk hat er einen Bund geschlossen. Das ist das Zweite. Es ist die Souveränität Gottes und das Zweite ist ein Bund. Und dieser Bund, den hat Gott mit keinem anderen Volk geschlossen als mit dem Volk Israel. Wir sind zwar in diesen Bund hineingekommen, aber als Einzelne, nicht als Österreicher, als österreichisches Volk oder was weiß ich auch. Als Einzelne, aber das ist das einzige Volk in der Welt, das als Volk erwählt wurde. Und ihr Lieben, zu dieser Erwählung, ein Aspekt, ein Zeichen dieser Erwählung war die Beschneidung und ein Land. Ihr Lieben, Gott hat als Zeichen des Bundes, der Erwählung diesem Volk, einen Land zugesagt. Deswegen dieses verheißene Land, das so eine große Rolle spielt, vor allem im Alten Testament und jetzt wieder bei der Rückkehr der Juden. Das verheißene Land, dieses Land, das jetzt die Moslems beanspruchen. Und ihr Lieben, dieses ist ganz wichtig, es ist von Anfang an verheißen worden. Und nun dieser Bund, der mit dem Land verbunden ist, ist, das ist das Dritte, ein ewiger Bund. Von Anfang an, lest einmal die Anfangs, im ersten Buch Mose, wie oft das vorkommt, wo Gott sagt, es ist ein ewiger Bund. Ein ewiger Bund. Auf ewig. Die ganzen fünf Bücher Mose sind voll auf ewig. Und das heißt, dass Gott selber garantiert, dass dieser Bund aufrecht bleibt bis zum Vollendung der Zeitalter. Nicht einmal die Sünde Israels, nicht einmal die Untreue Israels, die Moslems ja sagen als Grund dafür und die Christen genauso, ja, dass sie dass sie die Erwählung verloren haben. Aber die Bibel sagt, nicht einmal die Sünde Israels kann Gott dazu bringen, dass er seinen Bund bricht. Ihr Lieben, wir müssen einen großen Unterschied machen, vergesst das nie, zwischen zwei Begriffen, zwischen Gericht und Verwerfung. Wenn Israel untreu war, wurde es gerichtet. Für eine bestimmte Zeit. Aber es wurde nie verworfen. Verwerfung heißt, dass der Bund abgebrochen ist, es gibt ihn nicht mehr und Gott sucht sich jemanden anderen anstelle Israels. Gericht heißt, es bleibt im Bund. Und das Gericht ist eine Erziehungsmaßnahme Gottes für dieses Volk auf die Vollendung hin. Und so hat er das Volk immer wieder gerichtet. Und durch das Gericht hindurch hat er seine Gnade wieder diesem Volk erwiesen. Und er hat immer und immer, lest das ganze Alte Testament, auch die Propheten, die fast immer nur Unheil ankündigen. Am Ende heißt es, und es wird eine Zeit kommen, wo Gott wiederherstellen wird. Es ist die Garantie Gottes, dass er diesen Bund aufrecht erhält. Und das Nächste, was zu diesem Bund gehört, ist, dieser Bund hat einen Zweck. Und das Ziel dieses Bundes ist sehr eindeutig beschrieben. Es lässt sich mit drei Begriffen zusammenfassen. Zeuge, Segen, Heil. Mit diesen Begriffen kann man die ganze Bedeutung und die Berufung Israels zusammenfassen. Sie sind als Zeuge berufen, vor der ganzen Welt zu zeigen, wer Gott ist. Wenn die Nationen den einen einzigen Gott erkennen wollen, müssen sie auf Israel blicken und auf das, was Gott mit Israel tut. Das Zweite, Sie sind ein Segen, zu einem Segen berufen. Das heißt, dass Segenströme aus diesem Volk herauskommen, in erster Linie dadurch, dass das Heil aus diesem Volk kam. Gott hat die ganze Heilsgeschichte in diesem Volk vollbracht. In diesem Volk, nirgendwo anders. Und das nächste ist, dieses Volk hat auch in der Zukunft, die noch vor uns liegt, eine gewaltige Rolle, denn der Bund ist noch nicht zu Ende in seiner Auswirkung und in seinem Ziel. Das Beste kommt noch. Das Wichtigste, das kann man nicht sagen, das Wichtigste, aber das, was den Bund vollendet, das steht noch aus. Und das heißt, Gott hat sich verpflichtet, die Vollendung der Heilsgeschichte wieder in Israel und wieder mit seinem Volk durchzuführen. Deswegen bleibt das Land Israel so wichtig und kann nicht einfach abgetan werden. So wie die Christen, die diese Ersatztheologie in Anspruch nehmen, sie sagen, das Land ist heute nicht mehr wichtig, weil es gibt ja keine Zukunft mehr für Israel. Wenn der Bund gebrochen ist mit Israel, dann gibt es keine Zukunft mehr für Israel. Und damit ist alles, was auf das gelobte Land in der Bibel ausgerichtet ist, das wird vergeistlicht, allegorisiert und auf die Kirche übertragen. Das sind die verheißenen Segensgüter, in die Christenheit hineinkommt, das gelobte Land. Obwohl es ja gemeint ist, wörtlich, gelobtes Land ist Land und es ist das Land Israel. Das heißt, in die Zukunft hinein hat dieses Land und dieses Volk noch eine enorme Bedeutung. Die Heilsgeschichte wird vollendet mit Israel, durch Israel, in Israel. Und ihr Lieben, das ist gewaltig. Das ist eine gewaltige Sache, wenn wir lesen. Das kann ich jetzt nicht ausführen, aber kennt ihr ja alle. Und eines noch, was zu den Eckdaten der Erwählung gehört, ist Folgendes. Es ist mit aller Klarheit deutlich gemacht in der Bibel, dass das Verhalten der Nationen zu Israel entscheidet über Fluch oder Segen für die Nationen. Dieses Volk, weil es das erwählte Volk ist für alle Zeit, ist Gott so wichtig, dass er sagt, das Verhalten der anderen Menschen, als Einzelne und als Nationen, gegenüber Israel zu allen Zeiten, ist so wichtig, dass sich darin ableitet, Segen für die Nationen oder Fluch für die Nationen. Und ihr Lieben, wir kommen in eine Zeit, wo das sichtbarer wird. Es wird ausgeboren, wie bei einer Geburt. Es geht zu einer Geburt zu. Wie sie im Alten Testament angekündigt wird. Alle strömen Völker nach Israel, gegen Israel. Es hat längstens begonnen. Der Kampf um Jerusalem, der Kampf um Israel. Wenn wir Sacharja 12 lesen, wo es heißt, dass Israel zu einem Taumelbecher wird, zu einem Stemmstein, den man unbedingt wegheben will und der aber Fluch bringen wird, Schaden bringen wird für die Nationen, die das tun. Es heißt dort, Jerusalem wird ein Taumelbecher für die umliegenden Nationen. Das heißt, man berauscht sich an Israel. Und es wird ein Stemmstein für alle Nationen. Es ist interessant, da ist ein Unterschied. Zuerst die umliegenden Nationen, ein Taumelbecher. Und für die ganzen Nationen wird es ein Stemmstein, den man am liebsten weghaben möchte, aus dem Weg räumen möchte. Und alle, die es versuchen wollen, aus dem Weg zu räumen, weil Israel ist das größte Problem für den Frieden in dieser Welt, sagen sie. Dann muss man wegheben, diesen Stein. Aber dieser Stein wird ein Gericht für sie werden. Und ihr Lieben, das hat auch mit Österreich zu tun. Das hat mit dem Verhalten Österreichs zu tun. Aber ich sage noch einmal, wie sollen denn unsere Politiker eine klare Einstellung haben, wenn sie es nicht geistlich sehen, aber das noch dramatischer ist, wenn die Christen es nicht sehen in diesem Land, wie sollen es dann die Politiker verstehen? Ihr Lieben, da ist eine unglaublich große Aufgabe für uns. Das ist eine der wichtigsten Funktionen der Eliah-Bewegung. Wenn wir uns an die Seite Israels stellen wollen, dann müssen wir alles dazu tun, Strategien entwickeln, hören auf den Herrn. Wie können wir in dem Leib Christi in unserem Land dieses Verständnis über die Bedeutung Israels ausbreiten? Wir müssen eine Stimme werden für den Leib Christi, für den Leib Christi. Wir werden zum Beispiel nächstes Jahr im Mai wieder eine Israel-Konferenz machen, wo wir den ganzen Leib Christi in Österreich erreichen wollen, wie die erste Konferenz in Stockerau. Wir wollen eine zweite Konferenz machen, die ausgerichtet ist darauf, viele, viele zu gewinnen, die noch nicht von Israel wissen. Das ist eine der Möglichkeiten, die wir haben. Wir haben Möglichkeiten als Einzelgemeinde in unserer Nachbarschaft. Wir haben Möglichkeiten als Einzelne in unseren Bekanntenkreisen Dinge auszubreiten. Ihr Lieben, wir müssen eine Stimme werden in diesem Land. Gott wird uns helfen. Wir müssen das nicht mit Gewalt machen, aber wir können beten dafür, dass der Herr Türen öffnet, durch die wir hineintreten können, um hier eine Stimme zu werden. Genauso müssen wir eine Stimme werden in der Gesellschaft, im Leib Christi und in der Gesellschaft. Bei unseren Nachbarn, bei unseren Arbeitskollegen, bei unseren lokalen Politikern, bis hinauf zu den höchsten Politikern. Wir sollen eine Stimme sein, sie müssen hören. Gott kann auch einen Verblendeten die Augen öffnen. Und ihr Lieben, es gibt ganz wenige Beispiele in dieser Welt, wo ganz oben, von ganz oben her eine klare Einstellung ist, zum Beispiel Kanada. Das ist ein Wunder Gottes. Aber das kann man an einer Hand abzählen. Und ihr Lieben, darum ist eine große Herausforderung, die auf unserer Seite liegt. Das ist es, worum es geht. Lasst uns eins werden, darin den Herrn zu bitten. Wir werden heute ganz zum Ende des Tages abschließen mit einer Lobpreiszeit und einer kurzen Gebetszeit. Und da wollen wir da hinein, dieses Anliegen hineinbringen, wo wir sagen, das ist das Einzige, wir stellen uns dir zur Verfügung, dass du uns als Instrument gebrauchen kannst, damit wir in rechter Weise eine Stimme sind für dich, zum Leib Christi hin und in unsere Gesellschaft hinein, wie wir an die Seite Israels stellen können. Wir müssen uns an die Seite des auserwählten Volkes stellen. Wir müssen uns an die Seite des Landes Israel stellen. Und wir müssen uns an die Seite dessen stellen, was Gott mit Israel noch vorhat. Mit allen Plänen, die Gott vorhat. Dafür sollen wir Vertreter sein. Ja? Das ist das Wichtige. Nicht unsere Vorstellungen, was sein sollte. Wir haben die politischen Lösungen nicht. Wir möchten, dass Gott zum Ziel kommt mit dem, was er vorgibt. Und er wird es tun. Und er möchte uns Instrumente verwenden. Dazu sind wir gerufen als Eleia-Gemeinden. Amen.